Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Ausgabe von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard und der Tobias Ruf von Chiemgau 24 ist auch da. Servus Tobias.
Hi Lukas, grüße dich.
Jetzt ist es noch ein bisschen mehr als eine Woche hin bis zum Auftakt. Bist schon heiß auf die Saison oder noch nicht?
Ja, es fängt jetzt so langsam an. Ja, also ja. Auch mit der Vorbereitung auf den Podcast, mit dem Gespräch, das wir schon geführt haben. Ja, es rückt jetzt deutlich näher und ja, bin bereit, kann dann losgehen. Jetzt noch ein paar Tage entspannen für uns und dann sind die Akkus voll und dann kann es richtig losgehen.
Voll. Ich war auch noch ein paar Tage jetzt in Irland unterwegs. Unglaublich schöne Natur dort. Nochmal, ja, so ein kurzer Trip, bevor es dann wirklich in den Winter reingeht. Und jetzt muss ich auch sagen, bin ich wirklich, es hat geholfen. Ich bin motiviert jetzt auf jeden Fall für alles, was kommt. Und wir haben ja uns vorgenommen, dass wir auf die kommende Saison vorausblicken in zwei Episoden. Also zuerst, und das machen wir heute, das ist unser heutiger Plan, wollen wir ein bisschen über die großen Themen sprechen, jetzt noch gar nicht so sehr über das Sportliche, was auch sehr schwer ist für uns, noch jetzt über eine Woche vor dem ersten Rennen über das Sportliche zu sprechen, sondern was sind denn die Themen, die so wirklich den Skiweltcup jetzt schon betreffen und auch in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt haben? Da ist einerseits die FIS-Präsidentenwahl, die Wiederwahl von Johann Elias, der nach seiner ersten Amtszeit, die ein Jahr gedauert hat, jetzt für 4 Jahre eben bestätigt wurde und ja, wo es beim FIS-Kongress ordentlich hergegangen ist. Wir haben eine Energiekrise, wir werden diesen Winter erleben, wo sich viele Länder Gedanken machen über Gasspeicher, über Energiesparen und parallel dazu soll eben dann der Skiweltcup stattfinden und noch einige andere Themen, die wir besprechen sollten, wie wir finden. Und dazu haben wir uns Verstärkung geholt, nämlich Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung, den haben wir eingeladen, der hat sich auch intensiv mit diesem Thema behandelt, mit der FIS-Präsidentenwahl, eben mit dem Politischen, mit dem Sportpolitischen, das Ganze, was hinter den Kulissen bei der FIS so abbrennt, da ist er sicher auch einer, der einen guten Einblick hat, der mit vielen Leuten immer wieder sich austauscht zu diesem Thema. Und da haben wir einen super Experten für diese Folge und für diesen ersten Teil, für die Vorschau auf diese neue Weltcup-Saison geholt. Und deswegen würde ich sagen, hören wir uns jetzt gleich mal an, das Gespräch mit dem Johannes Knut.
Genau, das ist dann Teil 1, Lukas, und wir haben im Anschluss, dann wird es noch um die Themen Kalender gehen. Da schauen wir auch noch mal drauf, wie kommt er denn her, der neue Rennkalender. Aber jetzt lassen wir erstmal Johannes zu Wort kommen, weil, ich sag's immer wieder, er ist in diesen Themen Hintergrundberichterstattung im Skialpin State of the Art. Also ich höre ihm immer sehr, sehr gerne zu, hat wahnsinnig viel Mehrwert. Und deswegen würde ich sagen, let's go. Unser Gespräch mit Johannes Knut und dann, Lukas, werden wir beide uns mal dem Kalender widmen.
Bis vor kurzem war er noch mit dem Ironman in Hawaii beschäftigt und jetzt wird es auch beim Johannes Knut von der SZ zumindest thematisch um circa 40 Grad kühler. Servus Johannes, wir freuen uns, dass du da bist.
Grüßt euch, im Homeoffice ist zum Glück noch ein bisschen wärmer gerade oder noch genau in der Mitte.
Sehr gut, sehr gut. Wir wollen mit dir über den schönen Skiweltcup sprechen natürlich. Und du hast ja sehr detailliert darüber berichtet, was da so politisch und hinter den Kulissen ein bisschen abgegangen ist. Noch eine kurze Rückblende. Im Mai gab es den FIS-Kongress in Mailand. Da ging ja unter anderem die WM 2027 an Crans-Montana, nicht an Garmisch-Partenkirchen. Und es ging da ziemlich heiß her mit Rechteverzicht, also die TV-Rechte und Marketing-Rechte, die FIS irgendwie an sich reißen will mit einer Zentralvermarktung. Und Johann Eliasch, der Präsident, der ist ja dort wiedergewählt worden und der hat auch von einem grenzenlosen Wachstum gesprochen. Was ist denn so bisher jetzt geblieben, seitdem er da der Präsident ist, vom frischen Wind, den er versprochen hat, Johannes?
Ja, also das ist ja eine ganze Menge, die da auch öffentlich, sage ich mal, so sichtbar wurde. Das ist ja für die Sportverbandswelt nicht so häufig, dass sowas, was hinter den Kulissen passiert, auch wirklich so massiv zutage tritt. Und das spricht ja schon dafür, dass da eine große Unzufriedenheit ist. Sonst passiert sowas ja eigentlich nicht auf der Vorderbühne des Sports. Wind weht definitiv weiter und auch ganz schön ordentlich. Allerdings nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt irgendwie eine angenehme Brise, sondern eher, es ist ganz schön eisig und kalt, nach allem, was ich höre. Im Grunde hat sich eigentlich nichts wirklich geklärt oder es hängt alles noch in der Luft. Es gab ja eine Klage von mehreren großen Skiverbänden, auch darunter dem Deutschen Skiverband, auch, glaube ich, die Österreicher und Schweizer und weitere, die gesagt haben, diese Wahl von Johann Eliasch war, wo er sich als einziger Kandidat hat aufstellen lassen, die war im Grunde rechtswidrig, weil die Satzung und auch das, so wie die Wahl, die Auswahlmöglichkeiten und die ganze Satzung gestaltet ist, ist es quasi unmöglich, ihn nicht zu wählen. Und es muss irgendeine Möglichkeit geben, gegen diesen Kandidaten, auch wenn es ein einziger Kandidat ist, zu stimmen. Und mit diesem Ansinnen sind ja diese Verbände vor den Internationalen Sportgerichtshof gezogen, den KAS. Dort ist das Verfahren nach wie vor anhängig, wie man so schön sagt. Es schleppt sich so von einer Verzögerung zur nächsten. Warum das so ist, müsste man Johann Eliasch selber fragen, glaube ich, vor allem, weil die Nationalverbände haben ja schon Interesse, dass das halbwegs zeitnah geklärt wird. Also das ist nach wie vor ungeklärt. Also wir haben einen Präsidenten, der zwar gewählt ist, aber eigentlich unter Protest, wenn man so will, nach wie vor. Dieses Thema der Zentralvermarktung, also dass er im Grunde alle TV und Sponsorenrechte an sich zieht, das ist auch, also da muss man trennen. Die TV-Rechte sind nach wie vor, das hat er zurückgestellt, weil er doch gemerkt hat, dass die Opposition so gewaltig ist, dass er das nicht durchkriegt. Und er hat jetzt, die Nationalverbände sagen ja, im Grunde sind wir da überhaupt nicht dagegen, nur wir wollen mal eine ganz klare Aufstellung, wie genau sieht das eigentlich aus? Was haben wir zu erwarten? Welche Summen? Wie profitieren wir davon? Wie ist das alles geplant? Und weil die haben ja auch noch existierende Verträge mit anderen Vermarktungsagenturen, mit Infront zum Beispiel. Das war ja der große Knackpunkt, dass man nicht sagen kann, man wirft alles über den Haufen und dann hat man plötzlich 7 Folgeklagen an der Backe von bestehenden Rechtepartnern. Da ist nach allem, was ich höre, bis heute keine Transparenz da. Deswegen ist auch niemand jetzt groß dafür, das weiter aufzunehmen. Fürs Erste. Und was die Marketingrechte angeht, da hat die FIS, das hat man so über Pressemitteilungen so indirekt erfahren, hat eine neue Marketing-AG gegründet, die FIS Marketing-AG mit allen möglichen neuen Personal. Das haben sie quasi aus einer alten FIS Marketing-AG überführt. Da gab es ja rund um diesen FIS-Kongress, das wurde ja auch öffentlich damals, dass diese alte FIS Marketing-AG, das war ja auch ein Konstrukt mit anderen Partnern, unter anderem einer alten Vermarktungsagentur oder einer bestehenden Vermarktungsagentur, und die wehren sich dagegen, dass sie da quasi rausgekickt wurden und jetzt diese Rechte und auch die Sponsoren wie Audi und Coop und unter anderem jetzt in dieser neuen FIS Marketing unter dem Dach der FIS und nicht mit weiteren Partnern einfach überführt wurden. Und also das wird zwar so als neuer, jetzt geht's quasi voran und wir haben jetzt alles bei uns, aber auch da sind noch drohen noch weitere Rechtsstreitigkeiten, und weil diese Agenturen, die dort rausgekickelt wurden, die wollen das nicht einfach so hinnehmen, was ich auch verstehen kann, weil es gibt einfach bestehende Rechte, und das Problem bei Johann Eliasch war ja, dass er gesagt hat, diese Rechte sind quasi, diese Verträge sind ungültig. Das war ja auch das, was er bei der Zentralvermarktung gesagt hat, dass die Agenturen, die zum Beispiel Einzelverträge hatten mit dem Deutschen Skiverband, wenn es um TV-Übertragung ging, dass sie quasi gar nicht rechtmäßig solche Rechte verwalten dürfen. Um jetzt mal so einen kleinen Exkurs zu starten. Das gab es ja auch, habt ihr ja auch Standard und auch hier alle weit und ausführlich drüber berichtet. Im Grunde ist alles ungeklärt. Und hinter den Kulissen ist die Missstimmung entsprechend ja doch immer noch spürbar. Nur, und das ist jetzt so, was wir oft erleben, es wird nicht so richtig aufgestanden dagegen und nicht so richtig sowohl intern als auch extern dagegen aufbegehrt, weil jeder weiß, wenn er das tut, wie beim FIS-Kongress im Mai, einige des Verbände ja getan haben, hat er sofort eine Zielscheibe auf der Stirn. Und dann wird es unbequem. Und die FIS und Johann Elias sagen zwar immer beteuern, nein, wir arbeiten zusammen, ich bin ein Präsident für alle, wir arbeiten Schritt für Schritt gemeinsam daran, aber nach allem, was ich höre, ist dem nicht so. Und die Stimmung ist eher so, dass viele sagen, unser Sport ist hier Spielball von Einzelinteressen und wird auch in der Öffentlichkeit, hat es immer schwerer, sich zu behaupten. Ich denke, vielleicht sprechen wir da auch noch kurz drüber. Dieses Gletscherrennen, jetzt die Abfahrt in Zermatt rund ums Matterhorn, die ist ja auch nicht ganz unumstritten, auch wegen ihrer Höhe, auch wegen der Klimasituation. Auch das ist etwas, ich glaube, da könnten viele Abfahrer eigentlich drauf verzichten. Aber das Interesse der neuen FIS-Führung ist eben, dass man neue Projekte, innovative Projekte vorantreibt, dass es da auch Neuerungen gibt und dass das dann andere nicht so toll finden. Ja, das ist dann halt so. Da wird dann offenbar auch nicht so richtig drauf, nach allem, was ich höre, das ist mein Empfinden zumindest, drauf Rücksicht genommen. Und bin ich mal sehr gespannt, wie das jetzt auch die nächsten Tage und Wochen, wo jetzt ja das alles wieder angeschoben wird und auch viele Fahrer sich jetzt und auch Offizielle wieder doch äußern werden oder auch nicht, wie das dann jetzt so moderiert wird.
Im Ende Juni war das schon, dass der Internationale Sportgerichtshof sozusagen dieses Schiedsverfahren gegen diese FIS-Wahl oder in diese Causa FIS-Wahl eingeleitet hat. Und damals hieß es ist derzeit unmöglich zu sagen, wie lang das dauert und wann da eine Entscheidung fallen wird. Jetzt haben wir eben fast 4 Monate später und sind irgendwie noch nicht schlauer geworden. Ich würde noch einmal zurück zu dieser Person Johann Elias kommen, der ja, mein Verständnis war ja, es sehen die FIS-Statuten nicht vor, dass es, wenn es nur einen Kandidaten gibt, dass man da eine Wahl hat zwischen Ja oder Nein, sondern man hat nur Ja wählen können. Nicht? Und genau, deswegen sind ja dann damals aus diesem Raum so circa 40% der Delegierten verschwunden, eben auch viele namhafte große Player und haben so irgendwie ihren Protest kundgeben wollen. Der Johann Elias, der ist Milliardär und der ist vor allem Vorstandsvorsitzender von HED nach wie vor. Ist das nicht spannend, dass dieser Mensch überhaupt der Präsident ist von diesem Weltverband? Ist das nicht ein Interessenskonflikt?
Das ist sehr spannend, wobei ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher bin. Ich glaube, Vorstandsvorsitzender, das ist er nicht mehr. Er ist noch Shareholder, glaube ich, oder? Oder liege ich jetzt komplett
falsch? Ich glaube, er ist nicht mehr Chief Executive, also er ist nicht mehr CEO, aber ich glaube...
Aber das ist ja Vorstandsvorsitzender. CEO ist ja Vorstandsvorsitzender. Also so nach englischem Verständnis. Aber auf jeden Fall hat er noch Anteil. Also er ist auf jeden Fall noch aktiv in der Firma, das auf jeden Fall. Und natürlich ist das ein gewaltiger Interessenskonflikt, weil ich bin Vorstand des größten Wintersport-Zusammenschlusses, kann durch meine Entscheidungen und die Art und Weise, wie ich agiere, und er agiert ja nach allem, was man jetzt schon mitgekriegt hat und auf was man auch hört, sehr, sehr bestimmt und kann natürlich damit massiv beeinflussen, wie die Industrie darauf reagiert. Und das hat natürlich massiv, wenn in dieser Industrie eine der größten Wintersportfirmen aktiv ist, also das, wenn das kein Interessenskonflikt ist, dann weiß ich auch nicht. Und er tut ja immer so, dass es quasi, dass es dadurch gelöst ist, indem er sich aus dem operativen Tagesgeschäft irgendwie zurückgezogen hat. Das ist natürlich ein Witz. Das ist nicht viel anders als ein Weltverbands-Leichtathletik-Präsident Sebastian Coe, der nach wie vor von Nike, vom Sportartikelhersteller massive Summen kassiert hat, während er schon Präsident eines Sportverbandes war. Das ist natürlich absurd. Allein schon, wenn man sieht, wohin spezielle Weltcups vergeben werden, da können ja Marken von profitieren. Das kann man sich ja, weiß ja jeder selbst, was das für Auswirkungen hat. Und von daher ist das absolut zu verurteilen. Aber das ist natürlich auch in der Welt des Sports so. Das wird einfach weiter so gemacht. Und ich meine, es ist ja auch nicht so, dass jetzt die Delegierten das nicht wussten. Und er wurde trotzdem gewählt. Und wenn der Sport, der sich nun mal selbst, weitgehend selbst oder auch nahezu selbst regelt und reglementiert und das für akzeptabel hält, dann ist das so. Beziehungsweise so richtig in Ordnung scheint es ja nicht zu sein. Nur das muss jetzt halt eben der Sportgerichtshof klären. Und es wäre zumindest spannend. Es gibt viele, inklusive ich, die glauben, dass eigentlich der Kass ja doch sehr sportverbandsnah ist nach wie vor. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie jetzt der FIS ihr Regelwerk quasi in die Luft jagen, indem sie sagen, diese Wahl geht so nicht. Andererseits, das ist ja auch schon durchaus immer wieder durchgesickert, hat sich Johann Elias jetzt auch in der olympischen Welt nicht so viele Freunde gemacht, auch allein um sein Auftreten in Peking, wo er damit in Firmenausrüstung aufgetreten ist und offenbar auch auch die ganze Art und Weise, wie er seinen Weltverband moderiert, das IOC, dem ist ja immer sehr daran gelegen, dass die Sportfamilie möglichst schön einig und ruhig und stromlinienförmig agiert. Und also da gibt es auch eine gewisse Interesse, ihm da so ein bisschen auf die Finger zu hauen, umgangssprachlich gesagt. Und wenn man weiß, wie der Kass wiederum mit dem IOC verbandelt ist, dann ist das schon eine spannende Konstellation, sagen wir mal so.
Johannes, wie ist denn dein Gefühl, so dein Eindruck? Sehen wir hier einen starken Präsident? Ist es ein schwacher Präsident? Muss man unterscheiden zwischen intern, extern? Also ich kann mir von diesem Johann Elias so kein klares Bild irgendwie machen. Ist mein Gefühl.
Das ist eine spannende Frage, weil man ist natürlich jetzt die große Frage, wie definieren wir stark oder schwach? Ja. Er zeigt unfassbar viel Stärke im Sinne von brachial. Ich entweder wir machen so, wie ich das will, oder ihr kriegt ein Problem, jetzt mal freundlich gesagt. Das sagen zumindest viele, er weist das ja zurück, aber das ist mein fester Eindruck. Und für mich ist es aber ein großes Zeichen von Schwäche. Wenn ich nur so führen kann, dann habe ich ja irgendwie eine wunde Seite oder muss irgendetwas kompensieren, weil ich ja offenbar nicht fähig bin, Kompromisse zu schließen und über an gewisse Interessen auszugleichen. Und das war ja auch das, was man so ein bisschen der alten Führung vorgeworfen hat, auch Gianfranco Casper und überhaupt diesem Verbandswesen, dass alles sehr lange dauert, dass viele Interessen da sind. Deswegen wollte man ja jemanden, der das Dinge anpackt. Und er sagt ja, ich packe Dinge an, ich bin angetreten, dass als Präsident der Dinge verändert. Nur wenn du natürlich wie so ein Elefant im Porzellanladen agierst, dann das ist natürlich nicht die Art und Weise, wie man es angehen sollte. Ja, also das ist einfach schwierig, um es mal vorsichtig zu sagen. Und also für mich spricht da eigentlich für mich ist das eine sehr schwache Performance, weil du ja so auf Dauer eigentlich nicht wirklich dich halten kannst. Ja, du bist nun mal, das ist, natürlich kannst du versuchen, das alles an sich zu ziehen, aber letztlich lebst du davon, dass dieses System dich mitträgt. Und wenn du alle gegen dich aufbringst, dann sägst du dich in diesem System einfach selber ab, weil du musst nun mal von Delegierten gewählt werden. Du hast nun mal einen Council, eine Art Regierung mit Vertretern aus allen möglichen Nationalverbänden, mit denen du Dinge absprechen musst und abstimmen musst. Und wenn du die gegen dich aufbringst, und einige hat er definitiv gegen sich aufgebracht, die in diesem Council zum Beispiel sitzen, dann wirst du auch nicht viel voranbringen. Es sei denn, du drückst es einfach wie ein Bulldozer durch. Also wir reden ja auch viel mal von Nachhaltigkeit. Ich kann darin keine nachhaltige Verbandsstrategie erkennen. Und wenn diese auf diesen Rechtswegen dann auch doch mal im Verfahren gegen ihn läuft, dann wird's schon schwierig oder noch schwieriger. Wenn zum Beispiel eine Wahl zumindest wiederholt werden müsste, dann könnte sich auch eine Gegenpartei formen. Oder zumindest aufstellen, und das war ja bei der letzten Wahl nicht so richtig möglich, weil die Deadlines extrem kurz gefasst waren. Oder er seine Pläne erst offengelegt hat, nachdem die Frist abgelaufen war, für die man hätte Gegenkandidaten aufstellen können. Das war ja auch sehr clever gemacht, um es mal freundlich zu sagen. Und ich sehe da nicht wirklich, wie das auf lange Sicht funktionieren kann. Wobei er natürlich auch, das muss man auch abschließend sagen, jemand ist, der sehr sehr eindringlich und auch auf Leute sehr überzeugend einwirken kann, und jeder Nationalverband ist, das haben wir auch oft gelernt, auch im Skisport, am Ende sich selbst am nächsten, und wenn es natürlich jeder schafft, dann doch welche Weise auch immer überzeugt zu werden, dann kann sich das auch sehr sehr schnell wieder drehen. Also bin mal gespannt, die nächsten Monate werden wirklich hochspannend.
Also ich verspüre, wenn ich ihn so sehe und sein Wirken, so leichte FIFA-Vibes. Thomas Bach schaut mal zur Tür rein. Das sind so die Gefühle, die ich habe. Also du siehst jetzt Stand heute keine konkrete Gefahr, dass wir jetzt da in naher Zukunft schon in so eine Richtung abdriften könnten. Ganz auszuschließen scheint es aber nicht, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Nee, auf kurze Sicht nicht, aber das muss ja nicht auf kurze Sicht sein. Das kann auf lange Sicht auch so sein. Es ist halt wie immer sehr, sehr schwierig zu prognostizieren, weil wenn gewisse Dinge an so Entscheidungsgremien wie einem Sportgerichtshof hängen, der extrem undurchsichtig agiert, was Nominierung von Schiedsrichtern, wie Begründungen, Verfahren, warum wird jetzt was verhandelt, warum nicht wird es begründet. Da gibt's ja ganze Bücher drüber füllen, wie schwierig das ist, und das ist extrem kompliziert und auch diese Klage, die zum Beispiel der Christian Pürzer, da wurde ja im Mai, Juni darüber berichtet, die er gegen Johann Elias vorgebracht hat, das sind ja Zivilklagen. Er wurde ja von Johann Elias erst verklagt, weil er ihn als Betrüger bezeichnet hat, dann hat er dagegen wiederum sich gewehrt. Das muss allerdings jetzt die Schweizer Justiz klären und das ist kein Geheimnis, dass die Justiz, ob das nun Österreich, Deutschland oder Schweiz ist, das dauert einfach. Einfach, weil die völlig überlastet sind und da ist man von Fristen abhängig und von Ermittlungsmühlen, die mahlen wahnsinnig langsam. Und was natürlich da einem, du hast es schon angesprochen, Milliardär und einem Verbandspräsidenten zugutekommt, er sitzt natürlich jetzt erstmal am längeren Hebel und hat auch natürlich die viel tiefere Kriegskasse. Oft sind das ja dann Einzelpersonen, die sich dann da wehren oder Firmen, die müssen sich das auch erstmal leisten können. Das ist ja das Nächste. Du musst es dir auch wirklich leisten können, zum einen gegen ihn aufzustehen und da erstmal deine Reputation und deinen Ruf mit aufs Spiel zu setzen oder sich offen gegen so jemanden zu stellen und dann auch das juristisch durchzuhalten. Und auch sowas entscheidet dann immer, ob es zu gewissen Umwälzungen kommt oder nicht. Also ich von daher, ob es dann wirklich zu einer Neuausrichtung kommt oder dass es da sogar ein neuer Kandidat sich noch reingrätscht, das ist sehr schwer zu prognostizieren. Fakt ist mal, dass die Unzufriedenheit gerade massiv ist und was daraus erwächst, wird sehr, sehr spannend sein. Und das werden wir definitiv in den nächsten Monaten, da wird es sicherlich weitere Konflikte oder zumindest massives Konfliktpotenzial geben.
Beim Gedanken Gegenkandidat zu Johann Elias frage ich mich, was der Peter Schröcksnadl eigentlich gerade so macht. Aber
sehr gut, Lukas.
Oder Bernie Ecclestone vielleicht.
Genau. Du hast die Brücke schon ein bisschen selber gebaut, Johannes. Ich gehe jetzt drüber mit Nachhaltigkeit. Wir gehen in einen Winter, wo wir eine Energiekrise erwarten. Das ist einfach das große Thema schon seit vielen Wochen jetzt in so gut wie jedem Land. Es gibt auch schon erste Absagen unter dem FIS-Schirm, sage ich jetzt einmal. Ein Big Air-Event in Falun ist abgesagt worden. Werden wir Absagen im Skiweltcup auch sehen? Meine Wette ist ja noch, das schieße ich jetzt noch vorne weg, der ÖSV wird sich mindestens einmal in dieser Saison anbieten, kurzfristig einzuspringen und irgendwelche Rennen zu übernehmen.
Da riskierst du jetzt aber gerade Haus und Hof für alles, so eine Aussage.
Ja, genau.
Da merkt man das Expertentum, das jahrelange. Nein, also das hat ja auch Michel Villon, der Generalsekretär, auch gesagt, dass er hält dafür absolut nötig, weil du brauchst ja auch so einen gewissen Vorlauf und alles kann der ÖSV dann auch nicht auffangen und Das Sölden ist jetzt ja nun mal definitiv gesichert. Allerdings ist ja auch Sölden auf dem Gletscher einmal in der Höhe, hat das eine gewisse Voraussetzung und auch ist ein Riesenslalomhang mit was, einer Kilometerlänge, ist natürlich doch nochmal was anderes zu präparieren als eine fast 4 Kilometer lange Abfahrt rund ums Matterhorn. Durch zwei
Rekordstrecke, ja, genau.
Und da sieht es ja wirklich so aus, dass die unten gerade im unteren Teil massive Probleme haben, das A zu beschneiden und B dann ja auch vor allem die Sturzräume zu schaffen. Das ist ja die große Herausforderung, an der ja auch so Abfahrten wie Garmisch am Ende immer wieder gescheitert sind, weil sie zwar die Piste an sich haben, aber nicht die Sturzräume, die es bräuchte. Und gerade bei so einer schweren Abfahrt ist das natürlich nochmal viel, viel wichtiger. Du willst ja auch nicht zu Anfang deine besten Fahrer verlieren, indem sie da durch die Gegend fliegen und dann auch noch womöglich sich schwerer verletzen. Das wäre ja zum Beginn der Saison das schlimmstmögliche Szenario. Also ich glaube, das ist ein großes Problem, ist natürlich auch da fehlt mir jetzt wiederum der Einblick, wie schlimm das wirklich wird. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Erst heißt es, die Gasspeicher sind leer, jetzt sind sie wieder voll. Fakt ist ja nun mal, es wird massiv teurer, aber wirklich nur für Monate, für Wochen, für Jahre. Extrem volatile Situation, aber wenn man natürlich jetzt überlegt, vom Weltcup runter bis zum lokalen Veranstalter, wenn jetzt ja, keine Ahnung, am Tegernsee der Sonnenblichlift, der auch, wo es nach der Schule Flutlichttraining gibt, wo ja auch, also wo du einmal Kosten für die Flutlicht, für das Licht, aber auch für die Beschneiung irgendwann hast, gerade die kleineren Betriebe, auch viele Nachwuchsbetriebe, ich glaube, das ist ein massives Problem oder eine massive Gefahr, dass dort viel, viel auf der Strecke bleibt und für die großen Veranstalter sicherlich auch, weil ich meine, der Fußball jammert jetzt auch rum, aber ich meine, im Fußball sind völlig andere Summen da, ob da jetzt das Stadion irgendwie die Flutlichtbeleuchtung ein bisschen runtergedimpft wird oder die Rasenheizung mal nicht angeht, meine Güte. Ich glaube, gerade an der Basis, da droht die größte Gefahr und klar, der Wintersport ist natürlich dann auch finanziell deutlich anders aufgestellt als der Fußball. Auch da, das wird schon, ist ein großes Problem. Ob es wirklich eine Absagewelle gibt, kann ich schwer prognostizieren. Wenn es jetzt so warm werden sollte, wie ja schon so die ersten, allerdings sehr vorläufigen Prognosen das andeuten, dann wird es natürlich nochmal zusätzlich schwierig, weil dann hast du die Problematik, dass du beschneiden musst massiv. Und das ist ja auch wieder Strom, der da gebraucht wird. Das ist schon echt eine, also ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist fast eine größere Bedrohung als die Corona-Pandemie.
Ja, so ist
für den Sport war.
So ist es auch in Ruhpolding, im Biathlon. Ich habe während der Sommer-WM da auch mit wirklich vielen Leuten gesprochen, aus verschiedensten Bereichen. Die haben wirklich wahnsinnige Sorgen, ob der Weltcup aufgrund der Energiekrise tatsächlich über die Bühne gehen kann. Mhm. Und genau wie du es auch sagst, Corona schiebt man erstmal so hinten an. Damit wird man umgehen können. Und es geht dann tatsächlich nicht nur um die reine Durchführung des Weltcups, sondern es gibt in Ruhpolding dann auch immer diesen Snowpark, da wird dann Musik gespielt und geselliges Beisammensein. Also ich kann mir tatsächlich schon vorstellen, dass man natürlich den Fokus gezielt auf die Rennen legen wird, aber dass viel drumherum eventuell auch wirklich stark zurückgefahren werden muss, was dann natürlich auch logisch ist, dass man den Sport durchführen will, aber irgendwo Abstriche machen muss. Also ist zum
das dann wiederum, das kann ich total verstehen. Und da ist auch der Nachwuchsbetrieb sicherlich wieder dann auch im Fokus. Das ist natürlich, wenn man überlegt, wie schwer das jetzt auch in der Pandemie war, wo ja eigentlich die Bedingungen gut waren, aber dann wegen Beschränkungen dann irgendwelche Nachwuchsrennen ausgefallen sind, wegen meines Erachtens mittlerweile doch sehr diskutablen Voraussetzungen für Sport an freier Luft. Dann wäre das der nächste Nackenschlag. Und da muss man wirklich gucken, was da eigentlich jetzt noch an Nachwuchs übrig bleibt. Ne? Weil viel schlechter kannst du Kinder nicht demotivieren, indem ständig immer wieder Winter für Winter das ausfällt. Das ist schon, also da habe ich auch ein bisschen Bauchschmerzen.
Es sind brenzlige Zeiten, aber es denkt sich jemand ganz bestimmter, das ist ein guter Zeitpunkt, um eine neue Skimarke aufzubauen.
das grandioser ist jetzt, Übergang,
Lukas. Gell? Super. Und zwar, Van Dier haben wir jetzt, wir haben einen neuen Player sozusagen im Skiweltcup. Bin sehr gespannt, wie die reinkommen. Die haben sich jetzt also noch mehr mit Red Bull auch wirklich vom Namen her zusammengetan, auch von der Vermarktung her. Und sie haben vor allem die Skifirma Augment jetzt gänzlich übernommen. Ein sehr kluger Schachzug, weil so ist es jetzt möglich, dass zum Beispiel ein Max Franz, der hat die Skimarke gewechselt, ist zu Augment gegangen. Und dieser Augment ist eben schon in dem Skipool vom ÖSV drin. Und so kannst du jetzt Weltcuprennen fahren, indem du eigentlich einen Van Dier Ski fährst, weil das ist jetzt eingegliedert in diese Van Dier Red Bull Ski Equipment GmbH. Und sie haben natürlich auch, Ex-ÖSV-Sportdirektor Toni Giger ist dort jetzt Geschäftsführer. Sie haben natürlich den größten Namen Henrik Christoffersen an Land gezogen, auch etliche Serviceleute abgeworben. Johannes, was erwartest du dir von Van Dier für diese Weltcup-Saison jetzt?
Also ihr wisst ja, tatsächlich ist es für mich eine tolle Fortbildung jetzt hier auch weiter, weil da als vor allem du als jetzt mit aus österreichischer Sicht natürlich schon sehr viel mehr mitgekriegt hast. Also ich erwarte von Marcel Hirscher, wenn der sowas macht, erwarte ich nicht mehr als ob das nun mittel-, kurz- oder langfristig ist, da volle Hingabe und auch entsprechenden Erfolg, weil der wird sich jetzt nicht dahinstellen, wenn man weiß, wie der als Skisportler ja auch mit Atomic da, was die für einen unfassbaren Aufwand betrieben haben. Da gibt's ja tonnenweise Beispiele und Geschichten drüber. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er das jetzt in dieser Form, Art und Weise jetzt irgendwie schleifen lässt. Oder dass er da mal sagt, jetzt guck ich mal irgendwie. Und allein, also das mit dem Geschäftsführer ist ja das eine. Das finde ich aber auch hochspannend, wie viel Personal auch an Serviceleuten er da mitgenommen hat. Das ist ja schon auch extrem, extrem spannend und spricht ja auch dafür, ich meine, die würden es da auch nicht machen, wenn das irgendwie total völlig überhaupt nicht vielversprechend wäre. Mhm. Ich kann nicht so richtig beurteilen, ob das jetzt so wie in der Formel 1 ist, dass du irgendwie erstmal Jahre brauchst, um dich daran zu testen. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil es gibt jetzt ja irgendwie im Grunde ja keine, das Know-how ist ja da. Ich meine, wenn jemand irgendwie das mitgekriegt hat über Jahre und an Datenbänken und das mitgenommen hat, dann ist es ja Marcel Hirscher und sein Umfeld. Also und Toni Giger ist, was glaube ich, was Service angeht, gibt es glaube ich nicht viel besseren Mann, der da und Wissen ja auch Kontakte hat. Also ich erwarte mir schon, dass das zumindest mittelfristig absolut konkurrenzfähig sein wird. Ich meine, auch ein Henrik Kristoffersen wird sich da jetzt nicht, wenn man weiß, wie ehrgeizig der ist, wird sich da nicht mit Mittelmaß zufrieden geben. Ich bin mal gespannt, wie breit sie das dann wirklich aufstellen können. Es ist ja auch spannend, dass Andreas Wellinge da jetzt schon hingewechselt ist. Sie wollen ja offenbar auch in den Skispringen oder sogar nordische Kombination vielleicht gehen. Belebt ja immer das Geschäft. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie der ÖSV wird wahrscheinlich jetzt nicht vor Freude Jubelsprünge gemacht haben, gerade auch, weil sie ja auch für einige ihre Top-Leute, glaube ich, dann neue Service-Leute ranholen mussten. Korrigiert mich, falls es falsch ist, aber eigentlich kann ja, ich meine, die Wintersportindustrie braucht ja durchaus, oder ist jetzt ja nicht so, dass es der so rosig geht, dass man sagt, wir können jetzt überhaupt keinen neuen Input gebrauchen. Und ich meine, wenn Red Bull dahinter steht, dann sollte das mit dem Kleingeld auch kein Problem sein. Also wie man dazu steht, ist jetzt die andere Frage, aber ich sehe jetzt nicht viele Faktoren, die dagegen sprechen. Es sei denn, man hat in der Entwicklungsarbeit irgendwas. Ich weiß halt, dass es wirklich über Jahr von Jahr zu Jahr immer schwieriger wird, noch die letzten Millimeter und Prozentchen da rauszukitzeln, gerade im Abfahrtssport. Also da wird schon irre Aufwand betrieben. Aber das Know-how ist ja da. Also du hast es dir ja quasi verschafft, eingekauft, selbst angeeignet. Da fehlt mir jetzt die Fantasie, was da jetzt großartig schiefgehen sollte. Höchstens vielleicht irgendwie der Über-Ehrgeiz oder dass man es irgendwie zu gut anlegen will, ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube, du hast es auch schon erwähnt jetzt. Was mich endgültig überzeugt hat, ist dieser Kristoffersen-Deal. Also die müssen ja diesen Ski getestet haben, die müssen mit dem ja gefahren sein. Kristoffersen ist 28. Der ist ja jetzt keiner, der sagt, ach, ich habe jetzt noch 6, 8, 10 Jährchen Zeit, um im Endeffekt einen mittelfristigen Weg mit Van Dier zu gehen. Das Ding muss ja eigentlich, korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, ja. Meine Vorstellung ist, mit Kristoffersen muss dieses Ding mehr oder weniger von Tag 1 an sitzen. Richtig, sonst würde er das ja nicht machen. So.
Also es ist natürlich, er hat natürlich auch, glaube ich, mit seinem alten Ausrüster ein bisschen, war er, glaube ich, nicht mehr so ganz zufrieden. Ich weiß nicht, wie weit man dann auch im Sommer so richtig gut testen kann, ob das unter allen verschiedenen Bedingungen funktioniert. Ja. Weil ich glaube, sein Ski hat ja vor allen Dingen so unter ein bisschen weicheren Bedingungen sehr gut geklappt, aber dann auf anderen Bedingungen überhaupt nicht. Und inwieweit sie das schon simulieren konnten, das muss ich noch zeigen. Aber ansonsten gebe ich dir völlig recht. Also der wird das nicht gemacht haben, wenn er da nicht zumindest die Aussicht hat, dass es sehr schnell in die richtige Richtung geht. Und es ist ja vom Tüftelgeist her und von der Perfektion und vom Anspruch her passen die beiden ja sowas von zusammen. Ja. Ist halt immer die Frage, ob man das dann wirklich im Alltag, ob das dann auch so zusammenpasst, dass man das auf einer Arbeitsbasis ob das ständig funktioniert oder ob es da nicht irgendwann auch mal knallt. Aber da weiß ich jetzt auch nicht, inwieweit Marcel Hirsch da wirklich in die tägliche Arbeit eingespannt ist und wie weit er da mehr so über die Dinge schwebt. Das weiß wahrscheinlich Lukas oder wisst ihr beide besser.
Und ich will Kristoffersen sehen, wenn es nicht läuft, weil da kennen wir den guten Henrik. Ja.
Van Dier will auf jeden Fall in Zukunft nicht nur Alpinskier, sondern auch Sportgeräte für nordische Disziplinen sowie für Freerider und Skitourengeher für den Renn- und Freizeitsektor entwickeln und produzieren. Also sie machen alles, was es irgendwie...
Da ganz kurz, diese Wellinger-Nummer ist, das ist ja im Endeffekt, Ogmund ist dabei im Skispringen, jetzt nicht erst seit Wellinger, sondern auch schon davor. Und es ist mehr oder weniger der gleiche Ski, nur überlackiert. Also da steckt jetzt nicht die ganz große Entwicklungsarbeit mit drin. Genau, die Revolution ist es nicht. Das ist dieses... Red Bull, dieses Geflecht Van Dier, Red Bull, so kommt diese Wellinger-Nummer zustande. Also dieser Hirscher Impact. Man sieht's ja auch, welche Athleten hat er geholt. Ja, es sind Männer und es sind die technischen Disziplinen. Die kommen wirklich mit diesem klassischen Van Dier-Projekt daher. Und alles andere, ob es ein Max Franz, Speedbereich oder ein Wellinger, da holt man von außen was rein, überklebt's und schaut, dass man erstmal sich positioniert in anderen Bereichen, aber ich glaube, das Kerngebiet wird erstmal dieses Hirscher-Kerngebiet sein und bleiben.
War ja nicht so unerfolgreich.
Da, genau. Ja. Ja, werden dir wenige widersprechen, Johannes.
Johannes, wie schaut deine Skisaison aus? Weißt du schon, wo du irgendwie vor Ort sein wirst sogar? Also in Sölden bist du, glaube ich, auf jeden Fall vor Ort.
Ja, also wir machen das schon so, wie wir es eigentlich immer machen, dass wir natürlich alles, was hier jetzt im Umkreis ist, da haben wir mit München natürlich eine super Ausgangsbasislager, sage ich mal. Alles, was im Umkreis ist, nehmen wir so gut es geht mit. Sölden, dann auch das im Dezember dann Gröden ist immer ganz guter Ausflug. Also ich versuche dann immer so alle Ressorts, sag ich mal, Slalom, Riesenslalom und Speed dann mal zumindest persönlich abgedeckt besucht zu haben, auch vor Ort, wenn es bis es dann eher zum Höhepunkt geht, zu den Saisonhöhepunkten. Das ist Gröden dann, das ist sicherlich auch Flachau-Slalom. Dann bin sehr gespannt, ob Lena Dürr dann in diesem Jahr auch an ihre wirklich sehr beachtliche letzte Saison anknüpfen kann. Das ist natürlich dann, ist dann meistens noch ein Speedrennen in Österreich zu Jahresbeginn mit Kira Weidle oder auch wahlweise dann Garmisch. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, doch, ich glaube, Frauen ist Speed wieder Garmisch drin. Ne?
Und, nee,
ist nicht.
Nee, Garmisch ist Quidfiel. Raus, Quidfiel ist stattdessen, genau.
Also dann hat sich das schon wieder, seht ihr, wie gut ich vorbereitet bin.
In St. Anton fahren sie dann, genau, wie du sagst, im Jänner dann in St. Anton gibt es
Speed Rennen, das ist genau. Natürlich der berühmte St. Fritz Neumann-Freutz, der St. Schranz am Schranzberg. Für alle Insider wissen, was gemeint ist. Ja. Der berühmte WM-Ort 2001. Und dann geht es ja im Grunde schon los mit Kitzbühel und kurz darauf der WM dann in Frankreich. Da sind wir dann auch vor Ort, haben uns da mit den deutschen Kollegen zusammengetan in unterhalb von Courchevel, Marybel da im deutschen Teamquartier in der Nähe im Brit-le-Bain. Wer da oben logieren will, dem empfehle ich einen sehr tiefen Geldbeutel oder halt wahlweise eine gute Erbschaft. Das wird sehr sportlich dort, da oben zu sein. Aber ich glaube, das macht auch keiner. Man kommt ja auch von unten gut hoch. Und ja, alles Weitere muss man sehen. Ich habe jetzt auch in diesem Jahr einen neuen Kollegen an der Seite, voraussichtlich, der auch selber Skifahrer war, Skirennfahrer, im unteren Kader, in der Kombinian Eisenberger. Der wird mir sicherlich auch einiges abnehmen. Der hat ja auch früher für uns schon immer mal als Volontär was gemacht und der kennt sich auch sehr gut aus und ja, und ansonsten wird es natürlich auch, abgesehen davon, auch viel auf der sportpolitischen Bühne sehr, da werden wir auch auf jeden Fall viel besuchen. Wohin da der Fahrplan geht, das weiß ich selber noch nicht ganz genau, aber es gibt schon einige, sag ich mal so, der erste Kurs ist ausgeflaggt, sag ich mal, wie es dann konkret abläuft. Das hängt natürlich auch so ein bisschen von den handelnden Personen ab, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend und ja, auch sowohl sportlich als auch sportpolitisch, glaube ich, haben wir nicht zu wenige Handlungsfehler, an denen wir uns langhangeln können dieses Jahr.
Sehr gut, wir werden das genau verfolgen, was du so angehst in dieser Saison. Johannes, vielen Dank für deine Zeit. Es ist immer wieder eine Freude, dich bei uns im Podcast zu haben. Danke vielmals und ja, auf eine schöne Weltcup-Saison.
Das wünsche ich uns auch.
Vielen Dank, Johannes, und wer Johannes lesen will, sz.de muss es sein, Johannes, oder kauft euch die Süddeutsche Zeitung.
Nie verkehrt.
Sehr gut. So sehr ist gut.
Es. Vielen Dank,
Johannes. Servus.
Danke euch auch. Ne? Bis dann irgendwann mal.
Jawohl. Ciao.
Jawohl. Ciao. Danke, Johannes. Servus. Ja, und wir kümmern uns jetzt, Tobias, um darum, wie jetzt die nächsten Wochen und Monate wirklich ausschauen. Jetzt ein bisschen mehr auf Sportliche schon. Du hast dir ja sehr genau angeschaut, wie dieser Kalender jetzt ausschaut, der ja auch relativ spät erst gekommen ist. Beim FIS-Kongress wusste ja noch gar keiner, wie es im Winter ausschauen wird. Jetzt wissen wir schon mehr, seit ein paar wenigen Wochen wissen wir, wo gefahren werden soll. Wie schaut's denn da aus? Was sind denn da die wichtigsten Punkte?
Genau, also ich habe jetzt wirklich auch gezielt Änderungen, Neuerungen herausgearbeitet. Mhm. Wir hatten es ja mal, glaube ich, in unserer ersten Staffel, wie wir immer so schön sagen, dass wir jeden Standort durchgehen. Glaube ich, können wir uns an der Stelle sparen. Hört's einfach regelmäßig rein, dann seid ihr immer up to date. Aber
ich würde auch sagen, wir verlinken den Kalender auch in den Shownotes und dann findet man das am schnellsten. Ja.
So ist es, genau. Aber es sind doch einige markante Punkte dann mit drinnen, über die wir dann tatsächlich kurz sprechen können. Ich würde mal anfangen, weil es relativ nah auch schon liegt und tatsächlich in Sicht ist. Ihr habt es im Gespräch mit Johannes gehört, ob dann diese Matterhorn-Abfahrt, diese Rekordabfahrt, was die Länge angeht und zwei Länder, ob die wirklich stattfinden kann, wissen wir noch nicht, aber der Kalender steht und liegt jetzt so vor uns und das ist natürlich, ja, absolut bemerkenswert, dass wir mit dem Speed-Auftakt nicht immer warten müssen, bis es dann rübergeht nach Nordamerika, sondern dass auch die Speedfahrer ihr Season-Opening bekommen. Mhm. Bisher war es so, wir hatten Sölden, dann sind wir alle nochmal 2-3 Wochen in den Herbstschlaf gegangen. Mhm. Dann war, wie habe ich es zu dir vorhin gesagt, das Rennen, Parallelrennen in Lech-Zürs, wo man auch mit 4-5 halben nebenbei so schauen kann, weil es eh keinen Einfluss hat auf die Folgesaison, weil parallel mehr oder weniger draußen ist. Aber das ändert sich natürlich durch die Matterhorn-Abfahrt. Und es wäre dann tatsächlich laut Plan so, dass wir eine Woche nach Sölden schon die Herren sehen werden, die dann in Zermatt im Endeffekt mhm. die Abfahrt fahren und eine Woche später dann auch die Damen dran sind. So, gehen wir davon aus, dass es so kommt, ist es schon eine kleine Revolution für den Kalender, der die letzten Jahre sonst immer recht eintönig im Endeffekt daherkam. Also da versucht man, sich was Neues einfallen zu lassen, ob das gut ist aus ökologischen Gesichtspunkten, ob es für die Sportler gut ist, dass dieser Zeitpunkt jetzt auch so früh ist, ändert natürlich auch eine Saisonvorbereitung. Das, ja, kann man aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Ich bin ganz ehrlich, ich würde es mir tatsächlich schon mal anschauen, weil immer nur alles gleich laufen zu lassen, weil sich's bewährt hat, ist dann irgendwie auch nicht zukunftsträchtig.
Ich habe erkannt beim ÖSV, dass die ein bisschen sich dafür einsetzen, dass das Ganze zumindest in den Ligen unterhalb vom Weltcup ein bisschen nach hinten verschoben mhm. wird. Weil ich habe kurz mit dem Herrn Cheftrainer, mit dem Marco Pfeiffer reden können. Auch der hat mir das gesagt, dass er sich eigentlich wünschen würde, dass vor allem Jugendrennen erst später anfangen, weil man im Frühjahr diese Gletscherskigebiete noch länger nutzen kann und dass man dann eben auch bis in den April hinein noch Rennen fahren kann. Aber wenn man das macht, hat er eben auch betont, naja, dann fangen wir bitte nicht schon wieder so früh an, sondern, also was ich sagen will, ist, der ÖSV sieht, zumindest auf unterer Ebene noch, hat jetzt nichts mit dem Weltcup zu tun, sorry, aber noch Potenzial, dass man sozusagen die Wintersaison oder die Skisaison ein bisschen optimiert im Sinne von, dass man eben das Zeitfenster noch versetzt. Dass man da nicht wegkommt von dem Saisonauftakt, der sicher auch aus Marketinggründen und aus Vermarktungsgründen eben Ende Oktober angesetzt ist und auf immer und ewig bleiben wird wahrscheinlich, dass man das ist ein anderes Thema, aber das wollte ich nur noch da mit einwerfen.
Ja, ist ein super Punkt. Ich war mit den deutschen Snowboardern neulich unterwegs und da sind wir im Endeffekt auf die gleiche Linie gekommen, die dann auch gesagt haben, so, ja, unser Weltcup endet dann irgendwann Mitte März zum Beispiel und danach gehen wir immer noch trainieren und das sind geile Bedingungen und super. Und jetzt muss man im Endeffekt auch für die Vorbereitung schon suchen, wo gehen wir denn hin? Und bei Snowboard Germany wird tatsächlich auch ein sehr nachhaltiger Ansatz verfolgt. Und man sagt, diese Überseegeschichten, ja, wenn wir den Sport noch ein Zeitalter ausüben wollen, müssen wir halt mit den Entwicklungen gehen, auch was das Thema Klimawandel angeht. Und da muss jeder seinen Teil beitragen. Und dann wäre es eigentlich sinnvoller, wie du sagst, auch im Weltcup sich Gedanken zu machen, das Ganze den klimatischen Entwicklungen anzupassen. So, und deswegen, wenn du sagst, auch Marketingcharakter in Sölden, also für mich geht es immer mehr in die Richtung, dass man das auch streichen kann. So, dass es halt die Marketinggeschichte ist. Leute, die Skipisten sind wieder offen, die Skisaison beginnt,
genau.
Die Hersteller präsentieren sich, weil es hat ja auch davor schon rein vom Kalender her eigentlich keinen Sinn ergeben. Und das baut mir auch die Brücke zum zweiten Punkt, den ich mir notiert habe, weil was wird denn gefahren in Sölden? Da wird Riesenslalom gefahren. Das denken wir rein sportlich. Nach Sölden ist wieder einmal echt lang Pause für die Disziplin Riesenslalom. Mhm. Es geht am 26., 27. November, also über einen Monat danach, für die Damen in Killington weiter mit einem Riesenslalom. Bei den Herren wird erst am 10. und 11. Dezember wieder Riesenslalom gefahren. Also rein logisch gedacht. So, du machst den ersten Spieltag im Fußball, machst dann 6 Wochen Pause und machst dann den zweiten Spieltag. Macht ja keiner. So, klar ist Ski-Alpin natürlich nicht vergleichbar, aber ich sehe es jetzt zum Beispiel sehr starken Fokus, wenn ich mir einen Stefan Luiz anschaue oder einen Schmied Alex, der zwar aus, ja, Slalom fängt ja noch später, die halt aber das so als Kerndisziplin haben, wie aussagekräftig ist denn dann das, was in Sölden passiert, wenn danach 6, 8 Wochen Pause sind? So, also finde ich wieder sehr auffällig im Kalender, dass wir das mit den Disziplinen, für mich ist es an der Stelle überhaupt nicht homogen. So, und ja, deswegen, mei, es ist, wie es ist. Ist natürlich klar für uns auch immer komfortabel zu sagen, ja, nur Marketing hier und da, da steckt extrem viel Kohle dahinter und man will sich da natürlich auch positionieren und in Szene setzen und auch die gesamte Wintersportsaison mehr oder weniger eröffnen. Da habe ich schon auch Verständnis für. Aber dass es nicht ganz stimmig ist, liegt, glaube ich, anhand der Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, schon auch irgendwie auf der Hand. Aber gut, es ist, wie es ist, Lukas. Ja, es wird alles natürlich ein bisschen in die Länge gezogen. Er wirkt ein bisschen vollgepackter auch, der Kalender, natürlich durch diese Matterhorn-Geschichte. Ansonsten ist es rein, was das Zeitliche angeht, hat sich so viel dann am Ende nicht geändert. Bleiben wir vielleicht so ein bisschen im Bereich bei den technischen Disziplinen. Wir fangen gerade bei den Herren wieder recht spät an im Bereich Slalom, haben dafür wieder einen Januar, der berühmte Slalom January, der ist wieder mal vollgepackt und da wird's wieder richtig rund gehen. Ein Rennen, Lukas, wir sind wahnsinnig traurig, ja. Ich glaube, alle Skifans werden den Herrenslalom in Zagreb nicht vermissen. Der ist nämlich raus aus dem Kalender. Also den hatten wir ja dann tatsächlich immer am Dreikönigstag. Die Damen fahren 2 Slaloms in Zagreb. Bei den Herren fällt er weg. Und gut, aus deutscher Sicht natürlich, dass stattdessen am 4. Januar in Garmisch Slalom gefahren wird. Hatten wir letztes Jahr ja seit sehr, sehr langer Zeit wieder im Programm. Hat sich bewährt. Ist auch dieses Jahr wieder dabei. War auch ein Event, das wirklich sehr, sehr gut ankam, sowohl bei den Athleten als auch bei den Zuschauern und hat sich bewährt.
Da steht Night Event derweil, ja. Also das soll ein Nachtslalom werden, ja.
Genau. Mit Night Events müssen wir sehen. So, wir haben vorhin über das Thema Energie gesprochen und keiner kann jetzt seriös voraussagen, wie die Situation sich im Januar darstellt. Steht erstmal auf dem Papier. Und ja, wäre natürlich aus mehreren Gesichtspunkten gut, wenn das klappen würde. Wir wüssten so, dass die Situation dann wahrscheinlich nicht so schlimm ist, wie es manche Szenarien darstellen. Und für spektakuläre Bilder würde es auf jeden Fall sorgen. So, apropos Garmisch, die Herren fahren 2-mal in Garmisch. Also, wir haben einmal den Slalom, den ich schon angesprochen habe. Die Kandahar, legendäre Abfahrt, die stand lange auf der Kippe. Da wurde sehr, sehr viel diskutiert. Sah zwischendurch nicht gut aus. Sie ist aber, Gott sei Dank, im Kalender noch erhalten geblieben. Allerdings nur bei den Herren. Also, wir sehen einmal die Slalomfahrer. Wir sehen aber auch die Speedfahrer, die dann in Garmisch auf der Kandahar fahren werden. Die Damen hingegen fahren nicht in Garmisch. Heuer. Habt ihr eben auch schon gehört mit Johannes, aber stattdessen, was eigentlich so ein bisschen immer als Herren-Domizil bekannt war, super. Also ich find's cool, dass sie nach Quidfiel gehen und dass wir dort dann im Endeffekt die Damen auch sehen werden. Klassisch natürlich hinten raus im Kalender, wie wir es von Quidfiel gewohnt sind. So, wir haben wieder 2-mal die Abfahrt in Kitzbühel. Also wir fahren Slalom und fahren 2-mal Abfahrt. Kein Super-G, kein Super-G, stattdessen 2-mal Abfahrt. Ich finde es nach wie vor nicht gut, weil für mich der Kitzbühel-Sieg ist für mich der Sieg mit der Sieg des Jahres, außerhalb der Groß-Events. Und wenn ich jetzt am Samstag, am Freitag gewinne ich Kitzbühel und am Samstag gewinnt der andere Kitzbühel. Wie siehst du es? Ich bin kein Fan von zweimal Abfahrt in Kitzbühel.
Ja, ich verstehe es voll und das ist jetzt vielleicht ein Luxusproblem für uns zwei, aber dann habe ich noch eine besondere Rennlinie im Kopf und dann muss ich mich fragen, war das eigentlich jetzt am Freitag oder ja, war das am Samstag? Ja, ja. Und war das gut, das ist natürlich jetzt, aber irgendwie, das bleibt doch auch dann in den Köpfen hängen, oder? War das, also es geht ja dann nicht nur uns zweien so, wir schauen uns das vielleicht noch genauer an als ein paar andere, aber trotzdem, und ja, wir haben ja auch gesehen, dass sehr viele Ergebnisse sehr, sehr ähnlich dann sind. Ja, ich finde es natürlich schade, um diesen Super-G ist irgendwie ein cooles Rennen. Vielleicht ist das aber auch wieder, hin und wieder denke ich mal, vielleicht bin ich da zu sehr Traditionalist, aber ja, irgendwie, weil es schon immer so war, ist halt ein schwaches Argument, aber
ja,
es wäre irgendwie cool.
Ja, ja, aber gerade weil es schon immer so war, ich meine, die Streif ist ja ein funktionierendes Produkt. Wenn wir von der Streif sprechen, sprechen wir zuerst von der Abfahrt. Und du machst dir den Mythos ein bisschen kaputt, finde ich, wenn du halt die Streif zweimal ansetzt, die Abfahrt. Ja. Das ist, ja. Okay, ja. Kann jeder selbst beurteilen. Mhm. Und es verschwimmt so ineinander, gebe ich dir tatsächlich auch recht. Aber okay, gut, ist so, steht so im Kalender, werden wir hier vom Schreibtisch aus nicht ändern. Aber jo, schade finde ich es irgendwie trotzdem. So, ein Thema. Wir haben eingangs jetzt von Energiekrise auch gesprochen. Wir sprechen, seit es auch diesen Podcast gibt und sind nicht nur wir, sprechen wir über Belastung. Wir sprechen über, ja, wie kann man den Kalender auch sinnvoll gestalten? Welchen Fingerabdruck ökologischen hinterlässt man? Mhm. Welche Verantwortung trägt man? Und dann ist die Frage, Lukas, ist es wirklich sinnvoll, dass wir im Ende Februar, Anfang März mit den Herren nochmal rüber in die USA fliegen. Mhm. Also wir haben klassisch unsere Kanada und unsere USA-Station, Lake Louise, Beaver Creek, wie gehabt, gehört auch dazu. Es ist ein Weltcup und wir haben sehr viele Fahrerinnen, Fahrer aus Nordamerika. Deswegen hat das absolut die Daseinsberechtigung. Man kart den Tross rüber, alles gut, wunderbar, ist dann da eine gewisse Zeit, vollkommene Daseinsberechtigung. Ist es jetzt aber so, dass man Palisades, Tahoe, dort finden Rennen statt, die Techniker Ende Februar, die Speedfahrer Anfang März, weiß ich nicht, für ein Weltcup-Wochenende darüber, ich sehe es in den heutigen Zeiten tatsächlich sehr, sehr skeptisch.
Was man ja auch mitkriegt hat oder was ich so mitbekommen habe, ist auch wieder, also der Johann Eliasch, der hat sich das unbedingt gewünscht sozusagen, also sage jetzt nicht, dass das seine Idee ganz alleine ist und dann ist es passiert, aber trotzdem so, er redet von grenzenlosem Wachstum und so weiter und das ist sein Killerargument in dem Fall, bessere Aufmerksamkeit, größerer Markt, deswegen gehen wir dort extra nochmal hin und fahren eben auch in Aspen noch zwei Abfahrten und ein Super-G, ja? Also ein volles Speed-Wochenende auch noch Anfang März. Ja? Ich bin sehr gespannt, müssen wir uns eher anschauen, wie die Rennen dann wirklich sind, aber ja, spannend und auch interessant eben, dass sowohl die Slalomfahrer als auch eben die Abfahrer jeweils für ein Wochenende dorthin fahren, ja.
Ja, also du machst es auch da nicht stimmig so. Du fährst im Endeffekt einen Tross rüber, der fährt dann, fliegt dann zurück und dann sitzt der Nächste schon am Flughafen und du machst Shake Hands und dann geht der Spaß weiter. Also ja, gut, okay. Mhm. Johann Eliasch, ihr habt vorhin hoffentlich ausführlich zugehört. Jo, kann sich jeder seinen Teil denken. Ich glaube, ihr hört in meinem Unterton, was ich von ihm halte. So, Lukas. 6. und 7. Februar. Da gibt's einen Brennpunkt Après-Ski, denn da ist alpine Kombination Weltmeisterschaft. Bist du so heiß wie ich?
Aha, schau. Ja, gut.
Da machen wir eine Sondersendung, drei Stunden
lang. Hätte ich schon wieder nachschauen müssen, ob es jetzt überhaupt diese Kombination noch gibt. Danke dafür, das ist ein super Service. Okay, da haben wir also WM-Medaillen. Ja, super.
Cool. Da machen wir drei Stunden Nachlese zur alpinen Kombination. Das wichtigste Rennen des Jahres. Gut.
Vielleicht gibt es auch noch einen Startplatz für uns zwei, ha? Wenn man
ja. Alles, es ist alles möglich. Du, bei Olympia waren es 32 Teilnehmer, Lukas.
Stimmt.
Wenn wir uns noch anstrengen, ja, da könnte sich noch was ausgehen. Also, es sind Ski-Weltmeisterschaften in Courchevel-Méribel in Frankreich vom 6. Februar bis zum 19. Februar. Da wird dann tatsächlich alles gefahren und da haben wir dann auch wieder unsere alpine Kombination mit dabei, die sonst im Rennkalender komplett fehlt. So.
Und wir haben einen Teambewerb und einen Einzel parallel auch noch. Gell? Also wirklich, so wie du es gesagt hast,
Da fahren wir alles. Ganz genau. Mhm. Richtig. Ansonsten parallel haben wir Lech-Zürs und hinten raus Saisonfinale ist diesmal in Soldeu und da sehen wir dann auch nochmal parallel Rennen. Genau. Das sind so im Endeffekt, ja, die wichtigsten Eckdaten. Vielleicht zum Abschluss, Lukas, wenn du nicht mehr viel hast, würde ich noch das Verhältnis vorlesen. Ich streiche jetzt parallel mal raus. Wir sehen bei den Herren 14 Abfahrten, 8 Super-Gs, 10 Riesenslaloms, 10 Slaloms. Also leichtes Übergewicht für die Speed-Disziplin. Aber okay, da können wir das Parallelrennen in Lech-Zürs nicht ignorieren. Das ist natürlich dann wieder ein +1 für die Techniker, für diejenigen, die es halt in Richtung Gesamtweltcup dann ausgelegt haben. Aber gut, wie viele davon übrig bleiben? Wir haben noch eine sportliche Vorschau. Ich glaube, das wird sehr, sehr überschaubar sein. Also können wir im Endeffekt schon wirklich sagen, diese Tendenz, die wir letzte Saison wirklich komplett ausgeglichen hatten, das Verhältnis ist jetzt hier auch völlig in Ordnung.
Ja, loben wir mal. Super, gut gemacht. Ja. In dem Punkt, ja, wir schimpfen sonst immer sehr gut, ja. Auf 14 eben. Abfahrten ist schon brutal, ne?
Das ist viel. Das ist
schon eine Orgezahl.
Das ist auch.
Abfahrten.
Ja.
Eben, wie du gesagt hast, mal schauen, wie viele dann überbleiben, wie viele wirklich gefahren werden. Schon die erste da wackelt, aber trotzdem 14 Abfahrten ist sportliches Programm, ja.
Eben. Und mal, wenn so Zermatt im Endeffekt erstmal nicht stattfinden kann, der Kalender bietet nicht viel Spielraum, das dann zu wiederholen. Also da baut man sich, glaube ich, auch ein bisschen einen Puffer ein. Bei den Damen ist das Verhältnis ein bisschen anders. Da haben wir 11 Abfahrten, 9 Super-Gs, 10 Riesenslaloms, 11 Slaloms. Also da leichtes Technikübergewicht. Aber am Ende sprechen wir hier von 1-2 Rennen. Und deswegen, alles in Ordnung. Ich bin so mit der Gewichtung eigentlich zufrieden. Ich hätte mir vielleicht bei den Herren 12 Abfahrten, 10 Super-Gs. Das hätte ich besser gefunden. So, mir ist das Super-G, ich mag dieses Rennen unheimlich gerne. Da weiß ich, stoße ich bei dir auf offene Ohren.
Genau, wir sind Super-G-Fans, ja.
So ist es. Aber alles im Allen passt das Gleichgewicht meiner Meinung nach. Und ja, wir werden sehen, wie wird der Winter, was ist mit der Energie. So ein Kalender, selbst vor Energiekrise, vor Klimawandel. Es gab immer wieder Rennen, die abgesagt werden müssen, die nicht stattfinden können. Lassen wir es auf uns zukommen. Sölden, das ist schon mal fix, hat Johannes ja vorhin auch schon gesagt. Wir nehmen heute am 13.10. auf, am Donnerstag. Es kam vor 2 Stunden gegen 12 Uhr, kam die Bestätigung, Schneekontrolle ist absolviert. Die Rennen in Sölden können stattfinden. Und da, Lukas, beschäftigen wir uns dann in der nächsten Folge damit. Die wird vor Sölden rauskommen. Wann genau, müssen wir noch genau sehen und abwarten. Und da, ja, schauen wir mal so ein bisschen sportlich, was hat sich denn verändert? Was sind die wichtigsten Personalien, die wir haben? Und dann werfen wir einen kurzen Blick auf Sölden voraus, so wie man es halt nach 6 Monaten, 7 Monaten ohne Rennen im Endeffekt tun.
Genau, ja, wir werden da ganz genau sagen, wie die ganze Saison ausgehen wird. Das werden wir euch da exklusiv verraten. Ja. Könnt ihr euch gefasst machen. Genau, das werden wir sozusagen aus sportlicher Sicht noch separat machen nächste Woche. Einen Punkt haben wir noch für heute und zwar geht es da um die Teilnahme von Athletinnen und Athleten aus Russland und aus Belarus. Die sind nach wie vor ausgeschlossen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass sie zur Ski-WM dann wieder antreten können. Da gibt es nämlich jetzt, hat es einmal ein Statement gegeben jetzt vom Generalsekretär von der FIS, von Michel Vion, der das sozusagen so ein Hintertürchen geöffnet hat oder gezeichnet hat einmal. Die FIS orientiert sich sehr nahe an dem, was das IOC sagt, das Internationale Olympische Komitee, und die haben aktuell so die Meinung, wenn Athletinnen und Athleten aus Russland sozusagen den Krieg verurteilen, dann können sie unter neutraler Flagge antreten, dann wäre es denkbar sozusagen, ist natürlich auch sehr schwammig, weil was heißt das genau, das zu verurteilen, wie will man das handhaben? Vielleicht tut sich da noch was. Stand jetzt wird so sein, dass zum Beispiel in Sölden das nicht möglich sein wird für Russinnen und Russen da anzutreten und für belarussische Athleten auch.
Genau, also die Perspektive soll sein, Dezember möglicherweise und dann perspektivisch Richtung WM. Was machen wir jetzt damit? Also es ist jetzt nicht so, dass der Ski-Alpin-Weltcup steht und fällt mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Russland oder Belarus. Aber da geht es natürlich, wenn es von der FIS kommt, auch um andere Sportarten. Ja, da geht es ums Skispringen, da geht es um Noko, da geht es um Langlauf, und wenn ein Kollege Bolschunow bei Putins Paraden mitläuft, ist das schon eine höhere Tragweite als das, über was wir mit Khoroshilov im Ski Alpin jetzt mit als einzigster großer bekannter Name diskutieren. Ja, weil passt irgendwie zu all dem, was wir vorhin von Johannes gehört haben, auch die FIS. Meiner Meinung nach versteckt sich da komplett hinter dem IOC. Ja, das ist so, wir wollen nichts entscheiden, schiebt man die Verantwortung weiter. Und wenn das IOC sagt, ja, sie dürfen wieder mitmachen, dann gibt es Beschwerden, na, die dürfen mitmachen. Ja, das hat das IOC entschieden, nicht wir. So. Und wenn es aber heißt, nee, die dürfen nicht mitmachen, dann kommt zwangsläufig aus Russland, aus Belarus, kommen da die Beschwerden. Dann heißt es ja, müsst ihr euch beim Thomas Bach, ich glaube, Putin hat seine Nummer, da mal beschweren. Also es ist, ich finde es wahnsinnig inkonsequent. Und deswegen, ich sehe halt das Beispiel Biathlon. So.
Ja,
wie dort, ist es da? Dort hat die IBU, die Internationale Biathlon Union, der Weltverband, hat auf dem Kongress in Salzburg entschieden, nein, sie sind nicht dabei. Und das ist eine viel höhere Tragweite, weil der Biathlonsport ganz anders ausgeprägt ist in diesen Ländern als da beispielsweise alpine Skisport. Russland, Belarus, die gehören zu den Top 5 Nationen im Biathlon. Ja. Und das sind Weltmeister, Weltcupsieger und so weiter hervorgegangen. Die sind aber draußen. So. Und der Kongress, obwohl da auch wirklich oft starker russischer, belarussischer Einfluss auch in der Vergangenheit da war, nein. Die haben gesagt, es passt nicht zusammen, auch mit den Werten nicht. Und es muss eine klare Distanzierung erfolgen der Verbände. So, da geht es nicht um einzelne Sportler, holen wir unter neutraler Flagge wieder rein. Wer ja sagt, darf mit, wer nein sagt, darf nicht mit. Wischiwaschi, nein. Die IBU hat sich klar positioniert und bis zum nächsten IBU-Kongress sind die nicht dabei. Punkt. Und so stelle ich mir im Endeffekt einen Verband auch vor, der ganz klar vorgibt, wie in den Rennserien, die von entsprechendem Verband veranstaltet werden, wie es da abläuft. So. Und das passt mit den Werten des Sports nicht zusammen und dann ist die Diskussion beendet. Dass man die Tür nicht für immer zumacht, okay, darum geht's nicht. Und auch nicht jetzt für die nächsten, man sagt jetzt 4 Jahre, schließen wir sie aus, nein. Völlig in Ordnung. Und wenn aber bis zum nächsten IBU-Kongress nichts passiert, wird diese Sperre verlängert werden. Und das finde ich konsequent, das ist mutig und das wird einem Weltverband gerecht. Aber zu sagen, lass mal IOC entscheiden, ist für mich das genaue Gegenteil.
Ja, guter Punkt, ja, auf jeden Fall. Also da könnte sich im Verlauf des Winters dann zumindest etwas tun. Gut, Tobias, ich würde sagen, wir sind's für heute mit den großen Themen. Wenn ihr bis jetzt zugehört habt, dann freut uns das sehr. Dafür bedanken wir uns sehr. Und wenn ihr ein Thema habt, wo ihr denkt, Madi, zwar Kasperl, das, über das reden sie nicht, dann schreibt uns das doch. Vielleicht auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram unter Après-Ski-Podcast könnt ihr uns erreichen. Freut uns immer wieder, wenn ihr da mit uns in Kontakt tretet. Wir freuen uns sehr auf die Saison jetzt schon. Das hat sich jetzt auch nochmal geändert in dieser Stunde, die wir da geplaudert haben. Nochmal die Motivation gestiegen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert oder auch eine gute Bewertung da lässt. Und dann würde ich sagen, ja, sind wir schon langsam immer näher an der neuen Skisaison. Wir werden uns nächste Woche mit einer sozusagen einer sportlichen Vorschau dann auf die ganze Weltcup-Saison melden. Bis dahin alles Gute und ja, bis bald.